Schön, so eine kleine Rap-Passage in einem Lied. Schön, wenn man gemeinsam rappt. Haben wir selten, aber finde ich ganz spannend. Immer wieder begegnen mir junge Leute, junge Erwachsene auch, wenn ich so an Bushaltestellen stehe oder mit dem Fahrrad unterwegs bin, zuhöre, in Vorbereitungskreisen bin. Und dann höre ich manchmal, wie der eine zum anderen sagt, ich versuche mal eben hier die Präsentation eins vorwärts zu machen. Könnt ihr mir bei der Technik helfen, bitte? Einmal vorklicken. Sonst. Genau, danke. Das höre ich manchmal. Ich schwöre, Alter. Und warum sagen manche Leute das? Die sagen das, um etwas zu bestätigen. Was sie sagen, das ist die Wahrheit, ich bestätige das, ich schwöre, Alter. Ich höre aber auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch ein ganz anderes Wort. Walla. Walla. Ja, habt ihr auch schon gehört oder vielleicht nutzt ihr das auch selbst. Walla stammt aus dem Arabischen und wird auch so als Schwurformel gebraucht, um die Glaubwürdigkeit einer Aussage zu bestärken. Und ein Versprechen zu geben. Walla, ich sagte, ich habe nicht gelogen. Ja, so kommt es dann wie im Sprachgebrauch drin. Und was wird nicht alles geschworen? Was wird nicht alles gesagt? Was wird nicht alles zum Thema Wahrheit auch erwähnt? Bald steht die Wahl in den USA an, zur amerikanischen US-Präsidentin oder zum US-Präsidenten. Und dann gibt es wieder eine Vereidigung, dann wird geschworen, dann wird das Thema Wahrheit wieder ganz viele beschäftigen. Und so lautet mein Thema heute, ich schwöre, Alter, vom Schwören und vom Umgang mit der Wahrheit. Am heutigen Sonntag im Kirchenjahr, da denkt man in der Regel an das Verhältnis von Christen im Staat und wie man als Christ in der Gesellschaft leben kann. Darum geht es heute, in der Regel im Kirchenjahr. Und dazu habe ich angelehnt an meine Predigt von vor 2 Wochen einen Text herausgesucht, der im gleichen Evangelium steht, im Matthäusevangelium, und den lese ich uns einmal vor. Aus der Luther-Übersetzung, Matthäus 5, Verse 33 bis 37. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Soweit der Text. Ein leichter Text? Ich finde kein leichter Text. Und in der Kirchengeschichte sieht man, dass sich einige ganz schön schwer getan haben mit diesem Text. Und dass es unterschiedliche Richtungen und auch verschiedene Auslegungsphasen und Zeiten gab. Ganz, ganz lange zurück, die alte Kirche, Kirchenvater Augustin und Co., die vertraten die Ansicht, ein Christ, der vollkommen ist, der soll nicht schwören, der soll kein Eid ablegen. Als Aussage von diesem Bibeltext. Ein Christ, der vollkommen ist, der soll kein Eid ablegen, der braucht auch nicht schwören. Und nur für die schwachen Christen sei ein Schwören und ein Eid zulässig. So hat man lange Zeit in der Kirchengeschichte gesagt zu diesem Text. Erst in der Reformation schaute man differenzierter und genauer hin. Man unterschied dann Eid vor dem Staat und den Schwur im alltäglichen Miteinander. Also man fing an, so ein bisschen zu differenzieren. Einige Zeit später, Dietrich Bonhoeffer, ein Widerstandskämpfer im Dritten Reich gegen die Nazis, ein Theologe, ein Pfarrer, Dietrich Bonhoeffer, der sagte zu diesem Text, der Eid ist der Beweis für die Lüge in der Welt. Könnte der Mensch nicht lügen, so wäre kein Eid notwendig. Schlaue Worte seiner Zeit. Also setzt doch ein Eid oder ein Schwur ein grundsätzliches Misstrauen voraus, oder? Ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der menschlichen Wahrheitsliebe, die es gibt oder nicht gibt. Eid und Schwören kennen wir vielleicht heute aus Gerichtsverhandlungen oder bei Amtseiden. Und ich möchte mal so zwei Hauptlinien des Schwörens und des Eids deutlich machen, weil das begleitet uns nachher bis zum Ende der Predigt. Es gibt zum einen den Eid, der in die Zukunft weist. Ein Versprechenseid, weit in die Zukunft. Ich verspreche dir, ich werde treu sein. Sowas wie ein Ehegelübde. Haben vielleicht einige abgelegt oder dem anderen zugesichert. Ein Versprechenseid, ich schwöre. Ich schwöre, Alter. Dieser Eid in die Zukunft, dieser Versprechenseid, ist auch zum Beispiel einem Dienstgeber gegenüber oder der Bundeswehr oder dem Staat gegenüber. Ich verspreche, treu zu sein, all das zu tun, was in meiner Macht liegt und so weiter. Es gibt aber auch einen Bekräftigungseid, der in der Vergangenheit liegt. Ist was ganz anderes wie in der Zukunft. Einen Bekräftigungseid. Das, was ich da gesehen habe, was ich gehört habe, das ist wahr. Ich bestätige meine Aussage mit dem, was da war. Zukunft und Vergangenheit. Versprechenseid und Bekräftigungseid. Vielleicht fällt uns ein, so, ihr seht ja das Bild, so beim Eid, beim Schwören, so die Hand hochheben, die rechte Hand. Manchmal sieht man das noch, die linke Hand auf die Bibel oder drei Finger so zum Eid schwören, soll auf die Dreieinigkeit Gottes, Gott ist mein Zeuge, hinweisen, sowas zum Beispiel. Vers 33, ihr habt weiter gehört, sagt Jesus, dass zu den Alten gesagt ist. Wer sind jetzt diese Alten? Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Ist es jetzt eine Rede für den Seniorenkreis oder für die Ältesten? Nein, hier geht es um das Gesetz am Sinai, um die jüdische Tora. Die religiöse Tradition der damaligen Gesetzeslehrer, derer, die alles erklärt haben, wie man als Jude religiös lebt, was man alles tun soll, was richtig und was falsch ist, das haben die Pharisäer damals auch ausgelegt und erklärt. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist in der Vergangenheit. Und das Zitat jetzt stammt aus dem Alten Testament, was Jesus nennt, aber nicht aus den 10 Geboten. 3. Buch Mose. Es ist dir gesagt, was du tun sollst. Du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Jesus verlässt die 10 Gebote, aber trotzdem ist das, was wir hier hören und lesen, hat es mit den Geboten zu tun. Es betrifft auf der einen Seite, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen und auf der anderen Seite, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Beides trifft das auch mit. So im Alltag der Gemeinde, im Alltag meiner Familie höre ich das Schwören relativ selten, gebe ich zu. Aber Schwören war damals, auch in der Antike, alltäglich. Das war völlig üblich, wurde überall gebraucht. Vor Gericht, um die Wahrheit zu bekräftigen, wenn man ein Gelübde ablegte, schwor man. Man schwor beim Namen Gottes, um der Aussage noch mehr Wert zu geben. Aber irgendwann gab es einen Wildwuchs beim Schwören. Es gab eine regelrechte Inflation des Schwörens. Die Pharisäer, das war ja zu der Zeit, als Jesus lebte, die Pharisäer haben angefangen, so Unterscheidungen zu treffen beim Schwören. Also, du kannst schwören beim Tempel und beim Gold des Tempels, oder du kannst schwören beim Altar und dessen Opfer, oder du schwörst bei Jerusalem, oder du schwörst beim Himmel und bei der Erde, oder du schwörst beim Leben eines Menschen und dann verfluchst du dich am besten gleich noch selbst. Alles irgendwie, um den Bezug zum Namen Gottes zu vermeiden, zu umgehen, abzumildern. Und die Frage war immer, was ist denn jetzt wahr? Was ist jetzt wirklich gesagt worden? War die Aussage ehrlich, wenn man beim Tempel schwor? War sie ehrlicher, als wenn man beim Himmel schwor? Was waren jetzt die Unterschiede? Und ihr merkt, das, was damals los war, das war eigentlich ein Missbrauch der Wahrheit. Es war eine Haarspalterei, Wortklauberei, und genau das meint Jesus. Das ist jetzt wichtig zu wissen und zu verstehen. Genau das meint Jesus an dieser Stelle. Manfred Köhnlein, ein Kommentator des Neuen Testaments, sagt, es war ein Konkurs der Wahrheit. Was war denn überhaupt noch wahr? Das wusste niemand mehr. Man musste genau herausfiltern, ja, wie hat er denn jetzt geschworen? War das mehr oder weniger der Schwur wert als das andere? Das war die damalige Zeit. Alles Täuschungsmanöver, um andere zu betrügen. Nach dem Motto, wenn ich Gottes Namen beim Schwur umgehe, dann kann ich auch die Wahrheit umgehen. Irgendwie kriege ich das noch hin. Heuchlerisch, spitzfindig, oh ja. Aber Gott kann man nicht täuschen. Eigentlich war das doch als ein Eid und ein Schwur gedacht, um die Wahrheit zu bekräftigen. Aber keiner glaubte mehr irgendwie jemand anderem, wenn er nicht so oder so schwor. Und Jesus sagt, lass das. Lass das. Finger weg davon. Denn die vielen Eide und diese Schwurformeln haben das Misstrauen im Miteinander gefördert. Man glaubte einander nicht mehr. Und Wahrheit, boah, das war wirklich schwer herauszufinden und herauszufiltern, war vielleicht nur noch die Ausnahme. Du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen, haben wir gerade gehört. Geht es jetzt um Haare färben? Sagt die Bibel was zum Haare färben? War damals nicht gemeint. Gott, der uns gewollt und geschaffen hat, der hat unser Äußeres in seiner Hand, ob graue, weiße oder schwarze Haare. Haare färben war damals schon bekannt, habe ich gelesen. Aber darum ging es nicht. Es ging darum, es gibt eine höchste Instanz. Gott steht über allem, nicht wir. Und deshalb sollen wir uns in der Wahrheit, in unseren Worten nach ihm ausrichten. Er, der das Leben bestimmt, der uns weiße, graue, schwarze, braune Haare geschenkt hat. Er ist die höchste Instanz. Und was darüber ist, das ist vom Bösen. Was darüber ist, das ist vom Bösen? Ja, der Teufel ist der Vater der Lüge und der Vater der Halbwahrheiten. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, wenn jemand sagt, ich schwör oder walla, das ist jetzt nicht vom Teufel. Aber was haben Lügen nicht alles schon in unsere Welt gebracht? Die Verführung des Menschen, Gott zu misstrauen, steht am Anfang der Bibel. Ihr werdet sein wie Gott. Kain lügt Gott an, weil er nicht weiß, wo sein Bruder ist, angeblich. Abraham lügt und verkauft seine Frau für seine Schwester. Gibt sie so aus. Petrus lügt und sagt, Jesus, den kenne ich nicht. Vor kurzem habe ich ein Gespräch gehabt mit einem Mann, der, wir haben so uns über die Bibel unterhalten, sagt, ja, die Bibel ist doch so ein Märchenbuch und voller Geschichten, wie man sich Gott und so vorstellt. Und ich sagte, das wäre aber dann sehr schlecht gemachtes Märchenbuch. Sehr schlecht gemacht. Weil was da drin steht, ist die bodenlose Böshaftigkeit der Menschen zeigt sich darin. Und hätte ich ein Märchenbuch geschrieben, hätte ich uns Menschen viel besser dargestellt und auch Gott vielleicht ganz anders dargestellt. Aber wie offen und ehrlich ist die Bibel? kein Abraham, Petrus, alle lügen sie. Warum lügen wir Menschen überhaupt? Habe ich mich gefragt, warum lügen wir eigentlich? Und ich behaupte mal, meistens passiert uns das gar nicht bewusst, gar nicht mit Absicht. Es rutscht heraus, es passiert einfach. Letzten Samstag habe ich beim Umzug unseres Sohnes geholfen. Der ist innerhalb von Nordrhein-Westfalen umgezogen und wir haben so gesagt, ja, armer Student, wir übernehmen auch die Miete für die neue Wohnung unseres Sohnes. Und dann kamen wir auch so im Gespräch mit dem Vermieter und da sagte uns, ja, er hat gesagt, sein Vater ist Pfarrer und dann wird das schon klappen. So ein Pfarrer ist ja ein ehrlicher Mensch. Ja, der wird die Miete zahlen können. Dann kam er weiter ins Gespräch und hat er so gesagt, ja, wie alt er ist. Und dann hat er mich gefragt, wie alt ich bin. Und ich sagte, ja, 54. Und aber seit August bin ich 55. Das war mir erst später eingefallen. Und ich habe gedacht, was habe ich denn da gesagt? Das war mir nicht bewusst, das war mir gar nicht aufgefallen. An der Stelle, wie peinlich. Vielleicht lügen wir manchmal, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Das Auto, also das ist viel, viel mehr wert, wenn ich das jetzt verkaufe. Ich verkaufe es viel, viel teurer. Vielleicht lügen wir, um vor anderen gut dazustehen. Also den Kredit, den kann ich abbezahlen, gar kein Problem. Vielleicht lügen wir, um uns schöner darzustellen, mit Schönheitsfiltern bei Social Media. Wir sehen vielleicht ganz anders aus. Oder das mit der kaputten Scheibe, nee, das war ich nicht. Also da liegt zwar ein Ball da drin, aber nee, da habe ich nichts mit zu tun. Wir wollen alle geliebt werden, auch von anderen. Wenn ich das jetzt meinem Partner sage, verlässt er oder sie mich dann? Bin ich dann noch geliebt? Wenn ich das meinem Arbeitgeber sage, werde ich dann gekündigt? Jesus ermutigt uns, ein ehrliches Leben zu führen. Ein grundsätzlich ehrliches Leben zu führen. Den Dreck und den Schmutz, den wir haben, ans Kreuz zu bringen. Und was für eine Möglichkeit ist das? Vergebung zu erhalten, frei zu sein. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist das für eine Entlastung? Die Wahrheit wird dich frei machen. Freiheit ist Entlastung, ist Befreiung. Zu dieser Freiheit eines echten Lebens lädt Jesus uns ein. Ich möchte euch einen Bibelvers zeigen, der uns etwas irritieren könnte. Ups. Nenne ich euch. Habe ich jetzt wahrscheinlich gar nicht hier mit in der Folie. Da heißt es im Jakobusbrief, und jetzt, Achtung, Matthäus-Evangelium haben wir vorhin gehört, ist ein ähnlicher Wortlaut. Jakobus 5, Vers 12. Vor allen Dingen aber, Brüder und Schwestern, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Ups, das klingt aber ähnlich zu dem von vorhin, oder? Wer war denn jetzt zuerst da? Wer hat denn von wem abgeschrieben? Jakobus von Matthäus? Matthäus von Jakobus? Komisch. Das klingt ja so ähnlich. Nun, heute geht man davon aus, dass der Jakobusbrief circa 15 Jahre vor dem Matthäusevangelium geschrieben wurde. Also Jakobus war früher dran mit seinem Brief als Matthäus. Was bedeutet das? Ist das jetzt gar kein Jesuswort, was wir im Matthäusevangelium haben? Meinen manche Theologen. Für mich ist es ein Jesuswort, denn ich bin überzeugt, dass das, was Jesus gesagt hat, redet ja, ja, nein, nein, dass das so in den Sprachgebrauch übergegangen ist der damaligen Zeit, sich so übertragen hat in den Alltag, so gebräuchlich war bei den Christen und in den Gemeinden dieses Jesuswort, dass Jakobus das problemlos aufgreifen kann. Leicht abgeändert, aber in ähnlicher Art und Weise. ein Wort, das sich durchgesetzt hat. Eindrücklich, im Alltag gebräuchlich. Und Jakobus wiederholt die Aussage fast wörtlich. Schwören, Eid, Wahrheit. Für mich haben diese Begriffe und das, was wir gerade schon gehört haben, viel mit Kommunikation zu tun, im Miteinander. Wie kommunizieren Menschen miteinander? Und Paulus wusste, dass das nicht so einfach ist, denn er hat vor langer Zeit schon mal gesagt, achtet auf das, was wahr ist, würdig und gerecht, was rein ist, liebenswert und Lob verdient. Achtet darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt. Also Paulus im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 8, ermutigt uns, aufeinander zu achten, in der Kommunikation, im Gespräch miteinander. Denn wie leicht findet man doch die Fehler beim anderen. Der hat aber, die ist aber überhaupt nicht gerecht in ihrem Verhalten und was sie gesagt hat. Das ist völlig unfair. Wie schnell geht das mit dem Klatsch und dem Tratsch auf dem Schulhof, im Lehrerzimmer, auf der Arbeitsstelle, im Büro, bei der Familienfeier? Wie schnell ist etwas gesagt? Einigen bestimmt bekannt sind die drei Siebe des Sokrates. Auch wenn man das schon kennt, tut es gut, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen. Die drei Siebe des Sokrates. So, ich zeige das gleich nochmal. Sokrates, wer war er? Er hat ca. 400 vor Christus gelebt in Griechenland, ein Philosoph, ein kluger Mann. Viele schlaue Sätze stammen von ihm. Und eine Geschichte handelt eben von drei Sieben. Nicht dreimal sieben, also 21, ja, nicht falsch verstehen, sondern von drei Sieben. Und ein Sieb, das nimmt man, um was abzugießen oder zu filtern. Man kann Nudeln abgießen oder absieben. Ja, in ein Sieb rein, zack, das Wasser läuft durch und die Nudeln bleiben drin. Gibt's Lifehacks dazu, wie man das richtig macht. Ich habe das oft falsch gemacht. Aber mit einem Sieb kann man auch Erde oder Lehm aussieben. Immer feiner, immer kleiner, kennen viele. An einem Tag kommt ein Mann zum weisen Sokrates und sagt, höre Sokrates, das muss ich dir erzählen. Halte ein, unterbricht ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragt der andere voller Verwunderung. Ja, guter Freund, lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es jemanden erzählen und so. Aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Zögernd sagte der andere, nein, im Gegenteil. Unterbrach ihn der Weise. So lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Notwendig nun gerade nicht. Also, mein lieber Freund, lächelte der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es lieber sein und belaste dich und mich nicht damit. Eine sehr bekannte Geschichte, die drei Siebe des Sokrates, ich weiß. Aber immer wieder auch eine Gedächtnishilfe für das Reden mit und übereinander. Kann ich das umsetzen, anwenden, darauf achten, was und wie ich es erzähle? Vielleicht die Worte noch einmal sieben, bevor ich sie rauslasse oder nachher die Scherben zusammenfegen muss. Ah, hier ist Jakobus 5,12. 1. Petrus 3, Vers 10. Wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse und tue das Gute. Er suche Frieden und jage ihm nach. Das ist jetzt so ein biblischer Text dazu. Unsere Worte sind wichtig. Unsere Reaktionen auf Worte sind wichtig. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das heutzutage im Jahr 2024? Auch im Umgang zum Beispiel mit dem digitalen Zeitalter, mit Social Media. Ist das, was ich poste, was ich schreibe, was ich vermittle, auch wirklich wahr? War ich wirklich an diesem Ort? Habe ich das so erlebt? Ist mir das begegnet? Finde ich eine wichtige Frage. Ist das, was ich jetzt bewerte, was ich like, was ich anklicke, auch von mir geprüft worden? Oder übernehme ich einfach nur vorschnell eine Meinung, eine Stimmung, eine Wertung? Und ich sage euch, das ist gar nicht so einfach. Aber so manches Mal war ich froh, dass ich nicht vorschnell geliked habe oder geteilt habe, weil die Nachricht sich als falsch herausgestellt hat oder als Teilwahrheit. Wie geht man damit um heutzutage? Wie kann man sich vor Fake News schützen? Verschwörungsmythen haben Hochkonjunktur, sagen viele. Und es verbreitet sich rasant über die sozialen Medien. Die Algorithmen sind darauf trainiert, programmiert. Vielleicht habt ihr mal was von Alex Jones gehört. Der hatte einen christlichen Radio- und Internetkanal und der verbreitete jahrelang Falschmeldungen darüber. Er sagte zum Beispiel, der Amoklauf an der Sandy Hook Grundschule 2012, da sind über 28 Menschen ermordet worden. Also ich glaube, es waren sogar 28 Menschen, nicht über. Er sagt, das sei von Schauspielern inszeniert worden, um schärfere Waffengesetze durchzusetzen. Nun hat er viele Anhänger, viele Hörer, die daraufhin die Angehörigen beleidigt haben, also die Angehörigen der Opfer des Massakers beleidigt haben, bedroht haben, teils mit dem Tod. Und seine Internetseite sieht er als christliche Selbsthilfegruppe. Fake News als Hilfe? Ein Gericht sah es als erwiesen an, dass Alex Jones bewusst und absichtlich gelogen hat. Und ein Gericht hat den Angehörigen Schadenersatz in Höhe von fast 1 Milliarde Dollar zugesprochen. Im Juni diesen Jahres. Und was ist das für ein Signal, auch für unsere Gesellschaft? Das Signal ist, falsche Behauptungen über echte Menschen richten echten Schaden an und dafür wird man zur Verantwortung gezogen. Und ich setze sogar noch eins obendrauf, auch vor Gott vor Verantwortung gezogen. Vielleicht habt ihr mal was von Pizzagate gehört, 2016. Ein Mann geht in eine Pizzeria und schießt um sich. Er hat auch Alex Jones gehört und hat gedacht, Hillary Clinton hätte was mit einem Kinderpornografiering zu tun und fängt an rumzuschießen. Verbreitete Lügen führen dazu, dass Verschwörungsfantasien bei US-Wahlkämpfen nach Terroranschlägen die Runde machen und Leute zu Straftaten anstiften. Boah, was für ein Thema, Wahrheit und Umgang damit, mit den Nachrichten. Wie gehe ich mit Social Media um, was alles auf mich einströmt? Vielleicht kennt ihr den israelischen Historiker Harari und Buchautor. Der war im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse und hat etwas zum Thema Wahrheit gesagt. Er sagt, man muss Zeit, Mühe und Geld investieren, um die Wahrheit zu finden. Billig sind Fiktion, Fantasie und Lügen. Die Wahrheit neigt dazu, kompliziert zu sein, weil die Realität kompliziert ist. Fiktion kann so einfach gemacht werden, wie man es gerne hätte. Die Wahrheit neigt dazu, manchmal schmerzhaft und unattraktiv zu sein. Was gibt es nicht alles für Unwahrheiten oder Halbwahrheiten? Das vielleicht, was ich like, was ich teile, was ich poste, ist es gut? Ist es hilfreich? Ist es nützlich? Hetzt es gegen andere? Ist es wichtig? Ist es relevant, von Bedeutung? Vielleicht würden sogar 90% aller Social-Media-Beiträge deshalb rausfallen, wenn man diese Filter einsetzen würde. Und ich merke einfach so bei dem Beschäftigen mit diesem Thema, es betrifft auch Vertrauen im Miteinander. Menschliches Umgehen miteinander braucht Vertrauen. Und wenn man jetzt anfängt zu schwören, ja, ist das Vertrauen weg. Aber es geht Jesus nicht nur um Wahrhaftigkeit als ethisches Prinzip, sondern es geht ihm auch um die Heiligkeit Gottes. Um die Heiligkeit Gottes. Komme ich gleich noch dazu. Vielleicht stellt man sich noch die Frage, darf ich denn als Christ jetzt vor Gericht nicht mehr schwören, wenn ich gefragt werde, um das Geschehene in der Vergangenheit zu bestätigen? Was mache ich denn jetzt als Christ? Oder darf ich als Pastor jetzt nicht mehr versprechen, dass ich Kindern und Jugendlichen besonderen Schutz gebe in meiner Funktion als Pastor? Und dass ich Seelsorgliches bewahre und schütze? Wie geht man damit um? Die christliche Freikirche der Mennoniten lehnt es bis heute ab, vor Gericht und vor anderen Stellen einen Eid abzulegen. Waldenser haben lange Zeit dafür auch ihr Leben riskiert. Mein Eindruck ist, es geht Jesus nicht um das Nichtschwören, sondern es geht ihm um die Wahrheit, um die Wahrhaftigkeit in jedem Wort. Bonhoeffer, vorhin schon gehört, der fasst das schön zusammen und sagt über uns Christen: Jedes seiner Worte soll nichts als die Wahrheit sein, sodass keins der Bestätigung durch den Schwur bedürfe. Ja. Und dann schließt der Text in Matthäus 5 mit dem Satz: Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. So, die Keule zum Schluss. Aber es geht nicht um Perfektion. Es geht um Vollkommensein, da steht das griechische Wort Telos, das Ziel. Ihr sollt auf das Ziel ausgerichtet sein. Es geht um Gottes Heiligkeit. Jedes Wort soll wahr sein, was über eure Lippen geht. Es geht Jesus nicht um Gesetzlichkeit, nicht um Vollkommenheit. Es geht ihm um die Heiligkeit Gottes, das Leben an Gott auszurichten. Das ist das Ziel. Luther, an dem wir ja zum Reformationstag besonders gedacht haben, sagte mal: Wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Moralisch perfekt sein, das schaffen wir nicht. Niemals. Wir werden Sünder bleiben, aber gerecht gesprochen vor Gott. Ganz am Anfang meiner Predigt habe ich die beiden Schwurarten erwähnt. Ich will nochmal darauf eingehen zum Schluss meiner Predigt. Es gibt den einen Eid, der in die Vergangenheit gerichtet ist, Bekräftigungseid. Ja? Das, was ich da gesehen und gehört habe, das ist wahr. Matthäus 26, Vers 63, Jesus vor dem Hohepriester: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Beschwöre dich. Und Jesus sagt: Du sagst es. Du sagst es. Jesus bekräftigt sozusagen, dass er der Messias ist, der Christus, der Gesalbte, der Retter. Seine Worte sind Wahrheit. Sein Tod ist wirklich geschehen. Er ist tatsächlich auferstanden. Er lebt. Daran glaube ich. Und es ist auch der Eid, der in die Zukunft weist, ein Versprechenseid, wenn Jesus sagt: Wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich, wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Lukas 12, Vers 8. Jesus wird sich zu dir bekennen, wenn du dich zu ihm bekennst, wenn du ihm gehörst, wenn du dein Leben ihm anvertraust. Bekennt sich Christus auch zu dir. Und Jesus verspricht sogar an meiner und deiner Seite zu sein, bis in alle Ewigkeit, Markus 14, Vers 22. Und das ist schon die Überleitung zum Abendmahl. Denn hört, was Jesus sagt: Als sie aßen, nahm er das Brot, Er dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und jetzt kommt's. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Jesus wird mit uns dieses Mal in der Zukunft feiern. Das ist sein Versprechen. Wir üben das jetzt. Wir feiern das jetzt. Wir machen uns das bewusst. Wir bekennen. Wir bekräftigen. Wir nehmen an und auf und geben das weiter. Aber es ist auch das Versprechen für die Zukunft. Bis in alle Ewigkeit gilt das. Beide Eide sind in Jesus erfüllt. Die Wahrheit Gottes zeigt sich im Kreuz. Wer das Kreuz kennt, lebt in der Wahrheit. Denn Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sein Weg hat ihn ans Kreuz gebracht. Er, der immer ehrlich war, der in einem hinterhältigen Prozess unschuldig verurteilt wurde. Er hat die Wahrheit gesagt, er hat sich für die Wahrheit eingesetzt. Ihm war klar, Lüge zerstört die Gemeinschaft. Und so hilft uns Jesus, in ehrlicher Gemeinschaft zu leben und in echter Gemeinschaft zu leben. Denn er schenkt wahres Leben, er hat den Tod besiegt. Amen. Eine Zeit der